Wer oder was ist eigentlich das Volk? Wir sind das Volk. Das war der Ruf, der vor ungefähr 26 Jahren auf den Straßen gerufen wurde. Was ist damals damit gemeint gewesen? Was ist heute gemeint, wenn Menschen rufen, wir sind das Volk? Und was ist, wenn das Volk mitbestimmt? Indirekt über Wahlen, da gibt es ja noch die direkte Demokratie. Und was macht das mit einem Land? Was macht das mit den Menschen? Jetzt gibt es die Möglichkeit, auf kommunaler Ebene mitzubestimmen. Und das ist ein Meilenstein aus Sicht der Menschen, die für direkte Demokratie streiten, für mehr Demokratie. Und ein Mensch, der seit vielen Jahren dafür streitet, ist Ralf-Uwe Beck, und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
War das ein Meilenstein, eine Freude, dass am Freitag ein Gesetz verabschiedet wurde im Thüringer Landtag zur direkten Mitbestimmung auf kommunaler Ebene?
Ja, das kann man schon so sagen, wobei die Möglichkeit auf kommunaler Ebene direkt mitzubestimmen, also Bürgerbegehren zu starten, die dann in Bürgerentscheide münden, die gibt's ja schon seit wir eine Thüringer Kommunalordnung haben, also seit 1994. Aber die Hürden, die damals vorgesehen waren für Bürgerbegehren, waren unglaublich hoch. Wir waren das Schlusslicht in Deutschland. Und deshalb sind wir ja 2008 in ein Volksbegehren gegangen, haben damals 250.000 Unterschriften gesammelt. Und es ist uns damals gelungen, der Landtag hat es dann beschlossen, was wir als Volksbegehren wollten. Und damals ist es gelungen, die Hürden für Bürgerbegehren, Bürgerentscheide zu senken. Und das, was am Freitag jetzt beschlossen worden ist, das ist sozusagen das komplette Regelwerk. Denn mit dem Volksbegehren haben wir zwar die Hürden gesenkt und die Eckpflöcke eingeschlagen für eine Reform, aber diese Reform richtig auszuarbeiten, richtig auszufeilen, das hat seitdem auf der langen Bank schon bei der schwarz-roten Regierung gelegen. Die hatte sich das zwar vorgenommen, aber nichts unternommen. Und jetzt hat es die rot-rot-grüne Regierung angepackt. Wir haben zusammen mit den Fraktionen ein eigenes Gesetz ausgearbeitet. Und jetzt kann man sagen, gibt es ein wirklich mustergültiges Regelwerk für Bürgerbegehren, Bürgerentscheide in Thüringen mit vielen, vielen Neuerungen.
Was ist das Neue und das Schöne daran aus Ihrer Sicht?
Also das, was ganz entscheidend ist, dass wir die Dialogmöglichkeiten, also die Auseinandersetzung um Alternativen gestärkt haben. Bisher war es so, wenn es zu einem Bürgerentscheid kam, der von unten angestoßen worden ist, aus dem Volk, dann gab es nicht die Möglichkeit für den Gemeinderat bei der Abstimmung auch eine Alternative mit daneben zu legen. Das hat oft dafür gesorgt, dass es einfach zu Frontenbildungen kam. Hier der Gemeinderat, hier die Initiative. Und das hat mit der Realität in den Kommunen gar nicht viel zu tun, sondern es geht doch darum, dass wir um die beste Lösung ringen. Und das ist jetzt viel besser möglich, weil bei einem Bürgerentscheid, der von unten kommt, also von den Bürgern angestoßen mit einem Bürgerbegehren, kann der Gemeinderat jetzt eine Alternativvorlage mit zur Abstimmung stellen. Oder vielleicht sogar zwei Alternativen, also eine von der Initiative, eine vom Gemeinderat, und vielleicht setzen die sich an einen Tisch, verhandeln einen Kompromiss und stellen das auch mit zur Abstimmung. Das ist das eine, was ich wirklich für eine große Erweiterung halte. Und das andere ist, dass die Gemeinderäte jetzt die Möglichkeit haben, das gibt es in fast allen Bundesländern, aber in Thüringen war das bisher nicht möglich, die haben jetzt die Möglichkeit, selbst per Beschluss im Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit einen Bürgerentscheid anzusetzen. Das könnte richtig interessant sein für die Gebietsreform. Da ist ja Identität berührt in hohem Maße, und die Gemeinderäte haben dann schon mitunter das Gefühl, oh, das jetzt allein zu entscheiden über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass das die Menschen selbst entscheiden, und das ging bisher eben nicht, und auch das ist jetzt möglich. Das halte ich für die zwei wirklich wichtigsten Dinge, die wir vorangebracht haben. Dann gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die wirklich schön sind. Also beispielsweise, dass jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es vor einem Bürgerentscheid eine Information an alle Stimmberechtigten geben muss. Das gehört aus unserer Sicht zum Standard für direkte Demokratie. Also, dass man vorher sachlich informiert, Pro- und Kontra-Argumente in gleicher Weise aufschreibt und an alle Haushalte gibt. Das war bis jetzt nicht vorgeschrieben, sondern war freiwillig. Das haben wir jetzt, oder auch eine Kostenerstattung für Initiativen, allerdings in Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Aber auch das ist eine, wenn auch eher symbolische Würdigung des Ehrenamtes, was dann dahinter steckt.
Das heißt, das zwingt die politisch Verantwortlichen auf kommunaler Ebene auch ihre Entscheidungen oder die Entscheidungsoption auch vernünftig zu kommunizieren an die Bürgerinnen und Bürger. Denn das ist ja oftmals das Problem, dass politische Zusammenhänge, ein Diskurs so schlecht kommuniziert wird. Ist das sozusagen auch ein wichtiges, also das Damoklesschwert, was da schwebt, wenn ihr nicht vernünftig eure politischen Entscheidungen kommuniziert, dann kann es euch um die Ohren fliegen?
Ja, das ist ja die Wirkung, die von der direkten Demokratie überhaupt ausgeht. Wenn sie fair geregelt ist, und das kann man jetzt für Thüringen, für die kommunale Ebene auf alle Fälle sagen, wir haben uns mit dem Gesetz an die Spitze der Bundesländer geschoben, ist ja auch eine tolle Entwicklung, vor allem vor 11 Jahren angefangen dafür zu kämpfen und waren das Schlusslicht und sind jetzt die Spitze der Bundesländer. Das, was an Wirkung ausgeht, da muss die direkte Demokratie von den Menschen gar nicht genutzt werden, ist eben dieses Damoklesschwert, wenn die wir gewählt haben, damit rechnen müssen, dass wir eine Sache selbst in die Hand nehmen, dann ist das eine deutliche Motivation, mehr eben mit den Menschen zu reden, alle ihre Argumente einzuholen, Pro und Contra abzuwägen und natürlich auch gut zu kommunizieren. Aber nicht nur zu erklären, was man beschlossen hat. Ich mag das gar nicht, wenn Politiker sich hinstellen und sagen, ja, wir müssen dann die Menschen einfach mehr mitnehmen, ja, und mehr an die Hand nehmen. Wir sind doch keine kleinen Kinder, sondern vor den politischen Entscheidungen zu kommunizieren, vor den politischen Entscheidungen rückzufragen, haben wir das gut bedacht, haben wir alle Aspekte berücksichtigt und das, was dann an Kritik kommt, was oft in den Schubladen verschwindet, was dann zwar angehört wird, aber nicht berücksichtigt wird. Das, glaube ich, das wird sich verändern. Also insgesamt eine offenere politische Kultur, bei der es eben nicht darum geht, die da oben, die da unten, sondern mehr ein Miteinander und ein Ringen um die beste Lösung.
Ist aber nicht auch die Gefahr, dass es erstens zum Feigenblatt wird, wenn es einen Finanzvorbehalt gibt und zum Zweiten, dass es auch genutzt wird, um parteipolitische Polarisierung und Machtkämpfe und Grabenkämpfe eben über so eine Bürgerbeteiligung dann auszufechten?
Ja, diese Gefahr, dass die direkte Demokratie auch missbraucht wird für parteipolitische Auseinandersetzungen, die gibt es schon. Das haben wir jetzt gerade in Ungarn erlebt oder auch beim Brexit haben wir ja diese machtpolitischen Auseinandersetzungen in massivster Weise erlebt. Aber diese Gefahr sehen wir jedenfalls für Thüringen nicht und für die kommunale Ebene auch nicht so sehr. Wir haben Netz und doppelten Boden insofern in das Gesetz mit eingebaut, als wenn ein Gemeinderat einen Entscheid quasi von oben ansetzt, so wie wir das jetzt in Ungarn erlebt haben, wobei wir müssen vorsichtig sein, die nationale Ebene jetzt nicht unbedingt mit der kommunalen Ebene zu vergleichen, aber wenn ein Gemeinderat das macht, dann gibt es, und das ist wirklich einmalig in Deutschland, das hat bis jetzt noch kein Bundesland, dann gibt es für die Menschen in Thüringen die Möglichkeit, mit halbiertem Quorum, 3,5% der Stimmberechtigten reichen dann aus, um auch einen Vorschlag von unten dann mit zur Abstimmung zu stellen. Also das, was ich vorhin geschildert habe, dass wenn ein Bürgerentscheid von unten, von den Bürgern her angestrebt wird, hat der Gemeinderat die Möglichkeit, Alternative daneben zu legen. Und genauso, wenn der Gemeinderat einen Bürgerentscheid quasi von oben ansetzt, haben die Bürger wiederum die Möglichkeit, einen Alternativvorschlag mit zur Abstimmung zu stellen. Und allein das, und auch, dass wir Informationen vor jeder Abstimmung jetzt gesetzlich verpflichtend haben, das schützt vor dem Populismus. Und im Übrigen haben wir für direkte Demokratie recht lange Fristen. Auch das ist sehr, sehr wichtig, um Populismus vorzubeugen. Hölderlin hat mal gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Aber das braucht eben auch Zeit, um zu wachsen. Und das bietet die direkte Demokratie.
Zu diesem ganzen komplexen Vorgang, also Diskurs, Streit, sich auch mit komplexen Vorgängen zu beschäftigen, auch beschäftigen zu wollen, müssen ja die Menschen soweit sein. Wie schätzen Sie gerade auch an diesem Tag die politische Kultur gerade im Osten ein? Ist die Bevölkerung so weit, dass sie tatsächlich dieses verantwortungsvolle Instrument auch verantwortungsvoll nutzt?
Ja, aber selbst wenn sie es nicht wäre, was würde uns denn dann einfallen? Also das bringt doch nichts an, die Menschen von politischen Entscheidungen fernzuhalten, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen sie einladen. Und es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir die Menschen ansehen. Also was wir ihnen zutrauen, und ich halte grundsätzlich alle Menschen für fähig, sich in diese Gesellschaft einzubringen und diese Gesellschaft mitzugestalten. In allen von uns ist eine Bürgerin oder ein Bürger, in dem Sinne, dass wir für diese Gesellschaft Verantwortung übernehmen können, für diese Gesellschaft bürgen können. Wir sind entwöhnt. Man traut uns zu wenig zu. Man sagt zwar, ja, ihr sollt mitbestimmen, auch zwischen den Wahlen, aber auf Landesebene gibt es dann ein Finanztabu. Bitte nicht über Geld, weil dann könntet ihr euch Freibier beschließen. Das sind genau genommen alles Beleidigungen. Darin steckt ein unglaubliches Misstrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die gerade noch gut sind dafür, Menschen zu wählen, die es dann richten. Aber schauen wir beispielsweise auf den Konflikt, den wir auf Landesebene haben, wo die Volksbegehren umstellt sind von einem Finanztabu. Also alles, was finanzwirksam ist, kann eigentlich in Thüringen nur sehr schwer zur Abstimmung kommen. Aber wer hat denn die Finanzkrisen auf dieser Erde und in Deutschland verursacht? Das waren doch nicht die Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke gerade, die Bürger sind die besseren Haushalter, weil sie zu Hause natürlich üben, in Generationen zu denken und ihre Sachen zusammenzuhalten, damit Kinder und Enkel auch noch etwas haben. Und genau diese Kompetenz braucht es auch im politischen Geschäft. Also den Menschen viel, viel mehr zutrauen und sie dann aber auch Erfahrungen machen lassen. Das große Stichwort ist die Selbstwirksamkeitserfahrung, wo die Menschen erleben, dass ihre Stimme Gewicht hat, dass sie mit ihrer Stimme bei Wahlen und Abstimmungen tatsächlich etwas ausrichten.
Herr Beck, aber woher nehmen Sie diesen Optimismus? Wenn Sie sich das irrationale Wahlverhalten anschauen, frage ich mich, woher dieser Optimismus bei Ihnen rührt. Ist das jetzt eher eine Hoffnung oder eine Erfahrung, dass das funktionieren kann?
Das liegt sozusagen in meinem Sediment. Das ist das Menschenbild, dem ich anhänge. Den Menschen grundsätzlich zuzutrauen, sich auseinanderzusetzen, eine Meinung und eine Meinung sich zu bilden und dann gemeinsam auch diese Gesellschaft zu gestalten. Davon bin ich auch kaum abzubringen. Was wir brauchen, sind viel stärker gesellschaftliche Diskurse in der Öffentlichkeit, offen ausgetragen. Und frei vom Populismus natürlich. Wir müssen mehr miteinander reden und brauchen dafür auch Räume, also wo diese Auseinandersetzung möglich ist. Wir haben das doch erlebt 1989. Da war dieser Raum, waren die Straßen und Plätze, auf die wir gezogen sind. Und das steckt mir wie ein Besenstiel im Rückgrat, nämlich das Erleben, dass wir uns damals nicht mit Vorwürfen überschüttet haben, sondern wir haben einander zugetraut, gemeinsam ins Gespräch zu gehen, sind dann allerdings wieder auseinandergelaufen.
Das heißt, das Klima der runden Tische und diese spezielle magische Situation, wo alles möglich erschien, dieses Gefühl und dieses Verantwortungsbewusstsein überzuretten, das ist sozusagen Ihre Hoffnung.
Ja, das ist die Hoffnung, die ist aber auch gedeckt durch das, was wir beispielsweise mit der direkten Demokratie, wo sie gut geregelt ist, erleben. Ja, also es wird ja immer unterstellt, wenn man den Menschen jetzt mehr Mitbestimmungsrechte gibt, dann wird man ja sehen, dann werden die sich gegen Flüchtlinge richten und sowas alles. Wir haben das genau untersucht und haben festgestellt, dass es 2015 im Vergleich zu den vergangenen 20 Jahren mehr Bürgerentscheide in den Kommunen zu Flüchtlingsfragen gegeben hat. Es gab aber deutschlandweit nur einen einzigen Bürgerentscheid bei wirklich einer Vielzahl, wo es gegen ein Flüchtlingsheim ausgegangen ist. Also das zeigt mir doch, dass wenn wir einen guten Raum haben, genug Zeit zu diskutieren und uns mit Situationen von Menschen auseinanderzusetzen, dass dann auch vernünftige Entscheidungen zustande kommen.
Fakten können also manchmal helfen. Kommen wir mal ganz konkret zu einem Beispiel. Wie könnte das jetzt ablaufen, wenn ich jetzt auf kommunaler Ebene ein Problem diskutiere? Geht es da um spezielle Investitionsvorhaben, um die Grundidee, wie fahrradfreundlich soll eine Stadt sein? Was soll eine Stadt mit ihrem Haushalt anstellen? Wie sind die politischen Spielräume? Könnte man mal das ganz konkret machen, worüber man in so einer Kommune entscheiden könnte?
Also ich verweigere mich immer der Frage, worüber man entscheiden könnte, damit wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir würden uns nur um gute Regeln kümmern, um ganz bestimmte politische Entscheidungen herbeizuführen. Uns geht es darum, dass wir ein wirklich faires, gutes Regelwerk haben, dass wir als Bürgerinnen und Bürger wirklich sehr, sehr gute Möglichkeit haben, Themen auf die Tagesordnung
zu setzen. Ich mache mal ein Beispiel, das ist nicht von Ihnen kommen muss.
Zu korrigieren, ja.
Also der öffentliche Personennahverkehr war so ein Streitfall, gab man einen Vorschlag hier in Erfurt, dass man einen kostenlosen ÖPNV einführt und dass dafür so eine Art Flatrate, dass alle Menschen, die in Erfurt wohnen, gemeldet sind, ich nenne es mal jetzt Zwangsbeitrag, bezahlen, obwohl sie vielleicht möglicherweise gar nicht ÖPNV fahren, aber dann der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, kostenlos ist. Wäre das dann so eine Entscheidung, wenn es jetzt gut durchgerechnet ist, die man Bürgerinnen und Bürgern zutrauen könnte, zumindest in den Diskurs darüber zu gehen?
Also die direkte Demokratie halte ich immer für ein letztes Mittel. Sie ist genau genommen ist sie ein Notfallinstrument. Und zwar, wenn die politischen Entscheidungsträger sich nicht bewegen, wenn sie nicht zuhören, wenn sie solche Ideen ignorieren. Also ich würde sagen, im Vorfeld immer darum werben, so beraten wie auch die Initiativen, das Gespräch zu suchen mit den Gemeinderäten. Also beispielsweise mit einem Einwohnerantrag anzufangen, das ist ja das niedrigschwelligste Instrument, was wir in Thüringen haben, was übrigens auch ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern offen ist und das Jugendliche ab 14 Jahren unterschreiben können. Da reichen 1% der Stimmberechtigten maximal 300 Unterschriften. Also mit 300 Unterschriften kann ich einem Gemeinderat, einem Stadtrat, einem Kreistag kann ich, beim Kreistag sind es glaube ich 1000 Unterschriften, aber trotzdem, es sind sehr wenige, in den Gemeinden 300, kann ich dem ein Thema auf den Tisch legen. Also ich würde so klein anfangen, ich würde Gesprächsforen suchen, ich würde gegenüber dem Gemeinderat werben, sagen, lasst uns mal eine Veranstaltung machen, lasst uns das mal aufblättern in der Bevölkerung, lasst uns das mal breit diskutieren. Dann habe ich Berichterstattung in den Medien, dann können sich viele eine Meinung bilden. Und dann hat man vielleicht mehrere, vielleicht mündet es auch in eine kleine Zukunftswerkstatt, weil hier sind ja so viele Belange berührt. Soziales, ökologisches, ökonomisches. Das ist eigentlich, das wäre ein super Nachdenkensprojekt. Ja, global denken, lokal handeln. Also was wollen wir eigentlich tun, um unsere Welt zu retten? Sowas. Und dann, und dann guckt man, wie entwickelt sich das und in welche Richtung bewegt sich das? Lässt sich daraus wirklich ein Konzept machen? Wie sind die Chancen, das zu realisieren? Dann sieht man, wo die Hemmschwellen sind. Und vielleicht kommt man am Ende an den Punkt zu sagen, ja, okay, also jetzt sind wir da, dass wir sagen, das ist wirklich ein tragfähiges Modell, aber das kostet auch was und jetzt ist man unsicher, wollen das die Menschen oder wollen sie es nicht? Wollen sie es sozusagen gemeinschaftlich mittragen oder nicht? Und vielleicht ist dann der Punkt gekommen zu sagen, jetzt stehlen wir das ein und versuchen das über ein Bürgerbegehren.
Also erstmal eine große Freude auf Ihrer Seite. Kommen wir mal zu dem auf der Kommunalebene zur Landesebene zurück. Jetzt ist ja eine Verfassungsänderung eine Diskussion, wo auf der einen Seite die CDU vorgeschlagen hat, tatsächlich die höchste Form der direkten Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz in Thüringen einzuführen. Fakultative Referenden, also immer wenn ein Gesetz beschlossen ist, dass man 100 Tage Zeit hat, da noch was dagegen zu sagen oder was zu machen oder das zu diskutieren. Und jetzt sagt die Linke unter anderem, wenn wir das schon machen, dann fassen wir die Verfassung an, im wahrsten Sinne des Wortes, nehmen den Finanzvorbehalt raus, senken das Wahlalter auf 16 Jahre und nehmen dieses fakultative Referendum gleich mit rein. Ist es wert, die Verfassung zu ändern und diese Diskussion zu gehen und diese drei Dinge tatsächlich in der Verfassung oder zumindest im Gesetz zu verankern, also Wahlalter 16, Finanzvorbehalt raus und fakultative Referenden?
Also das, was die CDU da vorgeschlagen hat, ist jedenfalls die Einladung, in ein Verfassungsgespräch zu gehen. Und unsere Verfassung ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern wir sollten immer in einem Prozess bleiben, zu überlegen, wie sollten wir verfasst sein. Und insbesondere natürlich, wenn es um unsere Bürgerrechte geht. Das zum Ersten. Dann ist es so, dass wir tatsächlich in den Bundesländern das fakultative Referendum vermissen. Insofern ist der Vorschlag der CDU erstmal spektakulär. Zumal wir die CDU ja auch eher auf der Bremse erlebt haben in den vergangenen 20 Jahren, was direkte Demokratie angeht. Nun mag das bei der CDU angestoßen sein, dadurch, dass sie die Gebietsreform aufhalten wollen. Aber sei es drum, ein fakultatives Referendum, das wir in der Verfassung hätten, würde ja zunächst mal auf immer gelten und würde für alle Gesetze in Anspruch genommen werden, die der Landtag zukünftig beschließt. Die würden dann erst nach 100 Tagen in Kraft treten, wie Sie es gerade geschildert haben. Und in der Zeit hätten die Menschen die Möglichkeit, 2%, 2,5% der Unterschriften wären notwendig, 50.000 Unterschriften, um eine Volksabstimmung zu erzwingen, in der dann geklärt wird, soll das Gesetz in Kraft treten oder nicht. Die stärkste Bremse, die man dem Volk in die Hand geben kann, um Politik zu korrigieren. Und es ist ganz folgerichtig, was jetzt die Linke, aber auch SPD und Grüne habe ich so verstanden, was die jetzt sagen, nämlich, dass man dann natürlich reden muss, auch über das Finanztabu, dass den Volksbegehren, die wir momentan haben, das Initiativrecht, also dass wir selber Gesetzentwürfe einbringen können, dass wir das Finanztabu beseitigen, damit da der Weg tatsächlich für alles das, was das Volk umtreibt, damit es frei ist. Aber noch viel mehr, also das fakultative Referendum, so wie es die CDU vorschlägt, hätte eine vergleichsweise moderate Hürde von 2,5%. Volksbegehren, die also aus der Mitte des Volkes einen Vorschlag machen, als Initiativen haben in Thüringen derzeit eine 10% Hürde zu nehmen, die ist, wenn man sich die 2,5% anguckt, und die ist überhaupt viel zu hoch, aber da sind die 2,5% der CDU jetzt auch eine Vorlage zu sagen, lasst uns diese Hürde senken, beispielsweise auf 5%. Also Volksbegehrenshürde senken und das Finanztabu muss weg. Ob man das Wahlalter dann mit reinfädelt, das hat Charme, weil es auch da um Bürgerrecht geht, aber sehe ich jetzt nicht ganz so zwingend. Aber die direkte Demokratie auf Landesebene anzugucken, so verstehe ich den Vorschlag der CDU. Und das wird die CDU auch wissen, das ist üblich. Man braucht für Verfassungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit. Da geht es in ein Geben und Nehmen. Da wäre eben nur, dass man beim roten Faden bleibt, also dass es wirklich um Demokratieentwicklung geht. Meine Hoffnung ist tatsächlich, und diese Tür, die ist jetzt seit über 20 Jahren kein Spalt aufgegangen, beispielsweise zum Finanztabu oder auch zum fakultativen Referendum. Jetzt geht die Tür auf und ich kann nur hoffen, dass da alle über ihren parteipolitischen Schatten springen und das ernst nehmen, um der Bürgerinnen und Bürger willen versuchen, die Möglichkeiten zu schärfen, dass wir auf Politik Einfluss nehmen können.
Da liegen spannende Zeiten vor Ihnen. Das sind jetzt nicht nur Teilerfolge, sondern richtig große Erfolge Ihrer Initiative Mehr Demokratie. Was Sie da durchgekämpft haben, das wären jetzt weitere Schritte. Da ist noch einiges, liegt noch einiges vor uns und vor Ihnen. Und ich habe das Gefühl, dass Sie trotz alledem hoffnungsvoll sind und diesen Weg weitergehen. Dann haben wir die absurde Situation, dass dann dieses kleine Bundesland da tatsächlich Vorreiter in Deutschland sein könnte.
Ja, in der Tat. Also das ist auch immer unser Anspruch, dass wir eben vom Schlusslicht uns langsam vorarbeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt darüber geredet haben, auch weil mich die Berichterstattung zum Teil geärgert hat nach diesem Entscheid am Freitag. Die hat nämlich den Tenor gehabt, eine Zeitung hat sogar getitelt Abwahlgesetz beschlossen. Da haben sich manche Berichte eingeschossen darauf, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, mit einem Bürgerbegehren auch die Abwahl von Bürgermeistern und Landräten zu beantragen. Und das ist schon ziemlich schräg, weil diese Möglichkeit, Bürgermeister abzuwählen und Landräte, die wir direkt gewählt haben, die gibt es schon immer in der Kommunalverfassung. Ja. Aber den Antrag auf Abwahl konnten bisher nur die Gemeinderäte beschließen. Und mit dem Gesetz gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass das per Bürgerbegehren geht, allerdings mit einer immens hohen Hürde, nämlich der fünffachen Hürde, die sonst für ein Bürgerbegehren üblich ist. Das sind ja sonst 7% und für ein Abwahlbürgerbegehren sind es 35%. Und jetzt so zu tun, der Gemeinde- und Städtebund hat das auch gemacht, aus meiner Sicht in fahrlässigster Weise, zu sagen, das ist jetzt ein Dammbruch und man hätte das Gesetz nur beschlossen, damit man das modernste Gesetz in Deutschland hat. Das ist natürlich alles Blödsinn, sondern man hat sich nur an den Tisch gesetzt und das Regelwerk wirklich so überarbeitet, dass es sehr gut nutzbar ist. Und da ist es eine demokratiepolitische Selbstverständlichkeit auch, dann, dass ein Abwahlbürgerbegehren möglich ist, wo wir diese Menschen direkt wählen. Also ich freue mich, dass wir geredet haben, weil das Gesetz und seine Inhalte, das, was jetzt alles möglich ist, das muss natürlich jetzt unters Volk. Wir werden da auch mithelfen. Ich kündige an, eine Broschüre, aber die muss erst noch geschrieben werden. Wir warten jetzt darauf, dass das Gesetz, das am Freitag beschlossen worden ist, in Kraft tritt. Ich denke, so in 3-4 Wochen wird das der Fall sein. Und dann gelten die Regeln und dann heißt es, sich zu informieren und die Möglichkeiten auch zu nutzen.
Also ich erlebe einen optimistischen und kämpferischen Ralf-Uwe Beck, wie immer, der sich freut. Was ist der heutige Tag für Sie? Also der 9. November war für DDR-Sozialisierte ein wichtiger Tag. Jetzt der 3. Oktober ist es nun der Feiertag geworden. Was bedeutet dieser Tag für Sie ganz persönlich, auch als politischer Mensch?
Ach ja, also ich finde ja Feiertage sehr notwendig, dass wir ins Nachdenken kommen. Und auch dieser Feiertag sollte uns nachdenken lassen. Ich finde wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht nur für eine deutsche Einheit im Herbst 89 auf die Straßen gegangen sind, sondern es ging damals um das tägliche Brot der Demokratie. Es ging uns um Freiheit, aber diese Freiheit, für die wir gekämpft haben damals, war mehr als Konsum- und Reisefreiheit. Wir brauchen die Konsum- und Reisefreiheit, wir haben uns danach gesehnt und wir können sie genießen, aber das kann nicht alles sein. Frei sind wir nur in dem Maße, in dem wir die Bedingungen, unter die uns die Gesellschaft stellt, selbst mit beeinflussen, selbst mitbestimmen können. Und um diese Freiheit zu kämpfen, das ist eine Aufgabe, die bleibt. Wir sind in Thüringen sehr weit, aber wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, dann fängt die Demokratie an, aufzuhören.
Sagte Ralf-Uwe Beck von Mehr Demokratie. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls. Vielen Dank.
Tschüss.